Janina, wir haben Geburtstag.
Juhu!
Hallo, hallo, willkommen zur 50. Folge Treibstoff-Podcast. Ist das nicht irre?
Es gibt keinen schöneren Tag, um Geburtstag zu haben. Es ist nicht zu heiß, die Sonne knallt, es ist im Spätsommer.
Das stimmt, ein richtiger Spätsommergeburtstag und ich habe extra Flöte spielen gelernt für uns heute und habe...
Gib's doch zu, du hast einfach nur einen Grund gesucht, um deine Flöte nochmal wieder auszukramen.
Ja, ich habe tatsächlich in der Grundschule Blockflöte spielen gelernt, in der ersten oder zweiten Klasse. Allerdings mit mittlerem Erfolg. Es gab immer so Sternchen, wenn man Dinge richtig gemacht hat. Und bei 3 Sternchen gab es dann Sticker oder sowas. Bei mir gab es weder Sternchen noch Sticker, sondern bei mir gab es irgendwann einen Anruf zu Hause, ob Blockflöte spielen wirklich das Richtige für den kleinen Kies.
Also spätestens heute würdest du von mir 3 Sternchen bekommen.
Ah, danke schön.
Ich habe früher auch Blockflöte gespielt. Ich glaube, ja? Es gibt niemanden, der das nicht gemacht hat, gefühlt.
Ja, das ist irgendwie so ein Ding, das man in der Grundschule früher gelernt hat. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist.
Nee, ich musste es sogar privat lernen.
Ach so, oh. Und dann immer auf den Weihnachtsfesten vom Tannenbaum, mit dem Tannenbaum.
Ja, wirklich. Einmal vor der Familie. Aber irgendwann war ich alt genug, um mich zu wehren. Da habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr.
Okay, dann werden wir zur Folge 100 vom Treibstoff-Podcast dann nochmal deine Flötenspiel-Skills auf die Probe stellen.
Sehr gerne.
Mal gucken, ob du mit meinen mithalten kannst. Ja. Genau, 50 Folgen haben wir hinter uns, Janina. Ist das nicht irre?
Ja, krass, wie die Zeit vergeht.
Die Zeit vergeht richtig schnell. 50 Folgen Treibstoff-Podcast, viel erlebt, einen weiten Weg sind wir gekommen und ja, darum machen wir heute mal so eine kleine Jubiläumsfolge und sprechen mal so ein bisschen darüber, wie das für uns so war, diesen Podcast zu machen, wie sich das anfühlt, die Highlights, die Lowlights und unser Podcast heißt ja nicht umsonst Treibstoff-Podcast, darum wollen wir heute auch so ein bisschen erforschen, was ist eigentlich unser Treibstoff, was treibt uns ganz konkret in der Arbeitswelt an, ja, was ist unser Treibstoff und werden wir noch versuchen, ein oder zwei andere Leute zu Wort kommen zu lassen, um mal ja rauszufinden, wie der Arbeitsrhythmus hier so funktioniert, warum wir so funktionieren, was unser Treibstoff also ist.
Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, der Treibstoff von jedem ist auch ein Tick unterschiedlich. Es gibt bestimmt zum Teil Parallelen, aber irgendwie motiviert sich doch jeder auch anders.
Genau, darüber wollen wir heute ein bisschen später sprechen, im zweiten Teil unseres kleinen Podcasts. Am Anfang würde ich gerne mit dir sprechen, Janina, ja, wie das für dich eigentlich so war, diesen Treibstoff-Podcast hier mit mir zu machen. Wir haben jetzt 50 Folgen hinter uns, wir sind 1,5 Jahre drin ungefähr. Und hättest du gedacht, dass wir das so lange machen?
Nee, definitiv nicht. Also es war ja sowieso eine sehr spontane Idee. Wahrscheinlich hast du dich damit länger beschäftigt, als ich mich damit beschäftigt habe, weil auf einmal kamst du mit dieser Idee um die Ecke und ich glaube, 7 Tage später haben wir das Ding schon das erste aufgenommen. Ich fand es am Anfang recht komisch,
ja,
weil man war so ein bisschen gehemmt, weil man hatte das Gefühl, alles, was ich sage, wird ja irgendwie auf die Goldwaage gelegt.
Es ist immer nachhörbar.
Genau, und das ist eigentlich das große Problem in dem Moment, in dem man gehemmt ist, denkt man auch viel nach, was man sagt, wie man es sagt und das stört den Redefluss so ungemein. Man sagt super viel und ö und es ist nicht so flüssig und deshalb war ich sehr froh, dass man irgendwie relativ schnell so in den Sprechfluss gekommen ist und dass man nach ein paar Folgen merkte, so okay, es ist eigentlich viel besser drauf loszureden und sich gar nicht so viel Gedanken zu machen und sich auch nicht stundenlang mehr darauf vorzubereiten, weil dann ist es viel besser. Und ich erinnere mich noch an unsere erste Folge, die wir 2-mal aufgenommen haben, weil wir dachten, das erste Mal wäre total konfus gewesen. Ja. Und dann erstaunlicherweise haben wir es nochmal aufgenommen, dachten nur noch, ja klar, es wird auf jeden Fall die 2. Folge. Und dann kamst du auf einmal bei mir um die Ecke geflitzt und meintest, nee, ich nehme die erste.
Ja, weil die erste war einfach natürlicher und das ist ja auch so ein bisschen, was Podcasten ausmacht, das ist so eine natürliche Art und Weise der Kommunikation. Es ist halt nicht so geskriptet wie im Radio oder wie im Fernsehen oder auch wie im Webvideobereich teilweise oder wie ein Blogbeitrag ja auch eine Struktur haben muss und quasi perfekt sein muss in der Sprache und in der Grammatik und allem, ist mein Podcast eben anders und da hatte ich eben beim ersten Mal gemerkt, dass die zweite Aufnahme einiges verloren hat an dem Charme des Improvisierten, des Natürlichen, des Spontanen und das war auf jeden Fall schon ein großes Learning in Folge 1. Ja, und meintest eben schon, ja, also das war eine recht spontane Entscheidung, das zu machen, das stimmt auch. Also ich war mit der Idee schon etwas länger schwanger und habe eigentlich so ein bisschen auf eine Gelegenheit gewartet, das mal auszuprobieren. Und da hatten wir das zunächst ausprobiert als internes Kommunikationsmittel, was ich eigentlich auch ganz witzig fand. Das ging dann darum, eben Kommunikation nach innen zu betreiben, was ist gerade bei uns im Marketing los, das eben als kleines Marketing-Audiotelegramm zu machen und für die Mitarbeiter zu machen. Aber da hat sich doch herausgestellt, dass da manchmal das das Intranet mit Text- und Bildkombination ein bisschen besser geeignet war, als den Leuten was zu erzählen, was sie sich nicht angucken können. Und dachten uns aber gut, aber es macht so einen Spaß, das zu machen und das ist so ein Potenzial da drin. Machen wir es doch einmal für die große Runde, in Anführungsstrichen. Also für die vielen tausend Zuhörer, die seit dem Treibstoff-Podcast gehört haben. Und ja, also ich wusste aber auch nicht so genau, also wo geht die Reise hin, wie lange machen wir das? Ist das ein One-Shot? Und jetzt, ja, 50 Folgen später sitzen wir immer noch hier und quatschen mit Gott und der PR-Welt.
Aber genau, das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel, dass man es einfach mal ausprobieren muss. Dass man nicht so lange nachdenken soll, sondern der Mut hat sich hier am Ende des Tages gelohnt, dass wir uns nicht tagelang hingesetzt haben, Konzepte geschrieben, alles bis ins Detail irgendwie uns überlegt haben, und sondern einfach losgelegt und dann optimiert. Also wenn ich mir überlege, mit was für einer technischen Ausrüstung du in den ersten Podcast gekommen bist, und es war schon so ein bisschen wie so ein täglich grüßt das Murmeltier, immer wenn wir einen neuen Podcast aufgenommen haben, hattest du irgendwas Neues dabei, und dein Podcast oder zumindest unsere Aufnahme begann immer damit, dass du mir vorab gesagt hast, so, heute probieren wir mal was aus, ich habe da nochmal was Neues nachgelesen.
Und es ist ja bis heute eigentlich immer noch so geblieben, ne? Also so inzwischen haben wir unser Podcast-Equipment halbwegs auf einem guten Level, aber immer noch versuche ich dann Soundboards zu integrieren, die damit doch nicht funktionieren oder das so und so zu machen. Also da lernt man irgendwie nie aus, und das ist auch so ein bisschen für mich eine der schönen Sachen daran, weil klar, du hast gerade gesagt, das Improvisierte daran ist natürlich auch schön, das stimmt, dass man sich nicht so ewig vorbereiten muss, aber gleichzeitig macht es mir persönlich auf jeden Fall auch mega viel Spaß, einfach mich da so reinzufuchsen. Und da kommen wir vielleicht später nochmal zu, weil wir wollen später nochmal über die Zukunft vom Treibstoff-Podcast sprechen, wie könnte es sich noch verändern und so weiter. Macht es mir total Spaß, mit Dinge zu überlegen, ja, so und so könnte ein Podcast aufgebaut sein, das und das könnten Rubriken sein und so. Aber sich dann auf eine festzulegen, dann zu entscheiden, das muss man einfach mal machen oder aus dem Bauch heraus probieren, was am besten funktioniert, und sich auch mal trauen, das wieder zu ändern oder zu verwerfen. Wir haben jetzt ja vor einigen Wochen angefangen, mit einer Struktur zu arbeiten, wo wir die Leute nach ihren Fuck-Ups fragen, wo wir deren Geschichte kennenlernen und wo wir ihre Zukunftsvisionen abfragen, wie sie ihre Branche in ein paar Jahren sehen werden. Ob wir das immer so machen, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest ein Weg.
Bestimmt nicht.
Genau, wahrscheinlich nicht. Die Leute zum Sprechen zu bringen und aus den Informationen rauszukriegen, die auf Gedanken zu bringen, die sie vielleicht sonst auch nicht gehabt hätten.
Aber ich finde, die größte Bestätigung ist eigentlich auch, dass wir mittlerweile oft gefragt werden, wie wir das machen. Und du hast dazu ja auch schon in unserer Summer Class einen ganzen Workshop mitgefüllt. Jetzt wird es bald auch noch ein weiteres Seminar dazu geben.
Ja, genau. Wir machen ein richtig halbtägiges Seminar, wo wir Leuten auch beibringen wollen, wie man Podcasts strukturiert, aufnimmt, postproduziert und rausbringt. Ja. Also wirklich, wie man den ersten eigenen Podcast an den Start bringt, was sozusagen das Ergebnis ist von den 50 Folgen Learning, die wir jetzt hinter uns haben.
Ja. Da bin ich schon gespannt drauf.
Ja, ich auch. Also ich glaube, der jetzt, also wenn diese Folge rauskommt, ist der Workshop schon gewesen, aber wir werden den auf jeden Fall, also höchstwahrscheinlich wiederholen, als einfach mal auf unsere Webseite gucken, falls ihr, liebe Zuhörer, auch Bock habt, einen Podcast aufzunehmen.
Aber was macht dir denn eigentlich am Podcast am meisten Spaß, und gibt es auch Dinge, auf die du nicht so eine Lust hast oder die dich irgendwie auch mal gestört haben?
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe mich heute auch, anders als sonst meine Art ist, relativ strebermäßig für meine Verhältnisse vorbereitet, mir Gedanken gemacht und das mir aufgeschrieben, was fand ich denn gut, was fand ich nicht so gut, und würde auch noch mit dir gerne nochmal zurückblicken auf ein paar Folgen ganz konkret, weil das ist ja eine Jubiläumsfolge.
Ja.
Also was ich auf jeden Fall für mich da rausgenommen habe, ist eine tolle Übung im freien Sprechen. Ne, also im Smalltalken und so weiter, mit Leuten zu kommunizieren, die man gar nicht so gut kennt, dass man da so ein bisschen Gesprächsführung lernt, was man sonst ja selten hat, weil wenn man jetzt nicht von Natur aus jemand ist, der super gerne Smalltalk macht und dann auf so einem Networking-Event rumhängt, dann ist ja erstmal diese Hürde da, zumindest für mich, wildfremde Leute irgendwie anzuquatschen und mit denen ein Gespräch zu beginnen. Das ist einfach keine Stärke von mir. Aber hier in diesem Podcast haben wir eben einen Raum geschaffen, wo wir genau deswegen da sitzen. Das heißt, es ist gar nicht awkward oder seltsam oder gestellt, sondern das ist eben, warum wir hier sind. Und darum sprechen wir ganz natürlich und ganz schnell über ganz konkrete Themen, abseits von, ja, wie war die Anfahrt, wie war das Wetter, das Essen ist ja auch nicht so gut, obwohl ich natürlich auch gerne mit den Leuten hier dann so ein bisschen Quatsch rede manchmal, aber das ist vielleicht für mich so eines der größten Achievements, also das zu durchbrechen für mich persönlich, also mit fremden Leuten in Kontakt zu treten und eben einen Grund zu haben, neue Leute kennenzulernen, weil ja, dieses Netzwerken an sich vielleicht gar nicht mehr so innewohnt, ganz natürlich, macht es mir hier im Podcast total Spaß. Das ist eine Sache. Eine weitere Sache, die aber sowohl positiv als auch negativ ist, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist, dass man sich auch so ein bisschen raus aus der eigenen Comfortzone trauen muss. Mhm. Also wir sitzen hier ja und wissen nicht, was wir tun. Auch nach 50 Folgen haben wir eine ungefähre Ahnung. Aber es ist ja eine unnatürliche Situation für uns, die wir nie On-Air-Persönlichkeiten waren oder sowas. Mhm. Und weiß Gott, nicht perfekt sind in dem, was wir machen, mit den Airs und Eams und sonst was. Also damit umzugehen, zu lernen, ist für mich auf jeden Fall auch ein Riesen-Benefit durchs Podcasten hier.
Aber genau das würde ich auch eher positiv sehen, weil mittlerweile höre ich mir die Podcasts nach Möglichkeit danach auch nochmal an, in dem Moment, in dem sie online sind.
Ja.
Und das müssten wir beide vielleicht auch machen, dass wir uns nach jeder Podcast-Folge auch nochmal austauschen und sagen, okay, was könnte man denn irgendwie noch besser machen und was war daran vielleicht nicht so gut? Das muss ja vielleicht auch nur 2 Minuten dauern. Aber einfach, um so einen persönlichen Learning zu haben. Und ich glaube, wenn wir uns eine aktuelle Folge anhören würden und dann nochmal die erste, das wäre ein so krasser Unterschied.
Ja, aber das stimmt. Wir besprechen ja auch schon sehr konkrete interne Dinge on air, aber warum nicht? Ich finde eigentlich so ein kurzes Debriefing nach jeder Folge eigentlich ganz nützlich. Das machen wir momentan nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen so eine Sache, die wir noch verbessern können, meiner Meinung nach, weil wir ja auch Fulltime-Jobs haben, voll mit 1000 Aufgaben hier bei News Aktuell und wir für diesen Podcast ja nicht andere Sachen weniger machen, sondern das kommt immer so ein bisschen on top, weil das auch so ein natürlich auch ein Leidenschaftsprojekt ist, aber das heißt, man muss immer gucken, wie man es in die vollen Terminkalender reingebaut kriegt. Und jetzt zum Beispiel ist meine erste Podcast-Folge seit einem Monat oder sowas, die ich aufzeichne, weil ich im Urlaub war und so. Das haben die zwischendurch nicht gemerkt, die Zuhörer.
Weil wir aha, du bist auch haben. Mal im Urlaub.
Ich war ganz kurz im Urlaub. Genau, und das heißt, es gibt jetzt nicht so die krasse Regelmäßigkeit, jeden Mittwoch um 15 Uhr machen wir das und dann sprechen wir nochmal darüber. Das wäre vielleicht etwas, was ja dann noch ein bisschen mehr Routine unsererseits reinbringen könnte.
Aber das ist eigentlich auch so das Einzige. Ich habe auch im Vornherein darüber nachgedacht, was macht mir besonders Spaß und was finde ich vielleicht nervig? Am meisten Spaß macht mir eigentlich diese Vielfalt der Themen, die wir hier besprechen.
Ja.
Und dass man auch super viel lernt. Zum Teil, weil man sich vorab noch ein bisschen vorbereitet und sich auf einmal mit Branchen, mit Unternehmen beschäftigt, mit denen man sich sonst in dieser Tiefe gar nicht beschäftigt hätte. Und dann aber auch, was man in dem Podcast so zwischendurch lernt. Mhm. Also allein, was ich in der letzten Folge über Craft Beer gelernt habe, ist schon
stimmt,
phänomenal.
Stimmt, du warst ja mit Daniel Hertrich von Ratsherrn und unserem Kollegen Martin.
Oder auch über Voigt. Also ich wusste, dass das ein riesiger Konzern ist, aber was die alle so am Ende des Tages machen und wie viel Kommunikationsleute die haben, das wusste ich auch nicht. Aber das, was ich auch negativ finde, geht auch ein bisschen in die Richtung, die du auch angesprochen hattest. Ich finde, an besonders stressigen Tagen, da ist es komisch, auf einmal von seinem Schreibtisch wegzugehen und einen Podcast aufzunehmen, weil in dem Podcast soll man ja eigentlich auch, ich will jetzt nicht sagen, sich entspannen, aber man soll ein lockeres Gespräch führen und man muss in der Mut sein. Genau. Man muss Lust darauf haben und das ist an stressigen Tagen manchmal irgendwie eine Herausforderung zu sagen, okay, einmal tief durchatmen, sich jetzt eine Stunde ganz konzentriert oder eine halbe Stunde einem speziellen Thema, einem speziellen Kunden, einem speziellen Gast zu widmen und das auch noch locker zu machen und sich komplett in dessen Themen einzudenken und das alles andere erstmal stehen und liegen zu lassen.
Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das hier in der Regel zu zweit machen, weil man so sich noch ein bisschen auf den anderen verlassen kann, dass wenn man selber vielleicht mal einen Tag hat, wo man jetzt sich nicht so leistungsfähig fühlt wie an anderen Tagen, dass der andere das dann ein bisschen auffangen kann und dann vielleicht 2 Fragen mehr stellen kann als man selber oder den Anschlusspunkt ans Gespräch dann vielleicht findet, wo man selber sich verlaufen hätte. Das finde ich, was du gerade gesagt hast, dass man ständig auch gezwungen ist, sich in neue Themen einzuarbeiten, ist natürlich auch etwas, was man sonst vielleicht nicht in der Form machen würde. Aber das macht es manchmal auch schwer, finde ich. Weil klar, wir sind PR- und Marketing-Experten, aber nicht auf jedem Gebiet. Und dann sitzen wir hier aber mit jemandem, der ein sehr spezielles Gebiet hat, um mit dem auf Augenhöhe zu sprechen. Also das ist auch schon teilweise eine Herausforderung für mich auf jeden Fall. Und das fällt mir bei manchen Themen leichter, bei manchen Themen schwerer. Mhm. Und das eben, ja. Also da wir wirklich auch versuchen, in die Breite zu gehen und viele Themen abzudecken, manchmal echt eine Herausforderung.
Hast du nach einem Podcast auch so ein Zufriedenheitsgefühl? Mir geht das manchmal ein bisschen wie beim Sport. Im Vornherein denke ich so, oh, jetzt eine Stunde. Und dann, wenn man fertig ist, denke ich mir so, cool, jetzt fühle ich mich gut. Das hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, gerade wenn ein Podcast gut gelaufen ist und ich das Gefühl hatte, der Gesprächsverlauf war natürlich, der Gast hatte Spaß, wenn wir dann hatten, wir haben das Thema gut attackiert, ohne allzu viel auszulassen und es war noch unterhaltsam und genau im Zeitrahmen. Wenn wir das geschafft haben, dann dann stellt sich bei mir sowas ein, wirklich also so ein sehr schönes Gefühl, dass auch irgendwie einzigartig ist für gut erledigte Arbeit.
Ja.
Das ist so eine Befriedigung. Man weiß, man hat gerade irgendwas richtig Gutes gemacht und ja, und das finde ich super. Andererseits kann es mich auch noch ein bisschen stressen, wenn ein Podcast meiner Meinung nach nicht so gut gelaufen ist oder so, ich das Gespräch hätte besser führen können, dann verfolgt mich das einfach auch noch ein bisschen. Das ist dann eher ein Nachteil. Aber das ist sowas, was man oft selber nur merkt, wenn ich dann mit Leuten darüber gesprochen habe, ja, in der und der Folge hast du das und das gemerkt, wie ich da so oft das und das gesagt habe. Was? Nee.
Die nimmt das gar nicht so wahr, ja.
Natürlich nicht. Ja, also ja, genau so erstmal, glaube ich, die emotionalen Erfahrungen der letzten 100.000 Jahre Treibstoff-Podcast. Ich würde mit dir gerne noch mehr auf ein paar konkrete Folgen zurückgucken. Hast du irgendwie Gäste, die dir besonders im Kopf geblieben sind oder Gesprächssituationen, die für dich irgendwie cool oder schwierig waren, die du jetzt nennen wollen würdest?
Also klar, die erste Folge habe ich ja schon genannt. Ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, worüber wir uns da unterhalten haben, aber dieses Erlebnis
an sich.
Ah, ich weiß aber noch, bei mir hat sich so ein Bild eingebrannt, wie wir hier saßen und die erste Folge aufgenommen haben. Das vergisst man irgendwie nicht. Und ansonsten, es gab ja schon wirklich sehr, sehr viele und sehr unterschiedliche Podcasts, aber mir ist in Erinnerung geblieben zum Beispiel der Podcast mit der Alt-Peter von Vodafone. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil sie auch per Videokonferenz zugeschaltet war und man so einen Blick in so einen Nebenraum saß, wo sie sich so zurückgezogen hat, weil die auch so eigene Bereiche haben, wo man genau die Räumlichkeiten für sowas nutzen kann. Das fand ich super spannend. Auch das Thema Gamification, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, was wir mit Tim Herrmann von Otto aufgenommen haben, weil wir da auch den Aufhänger zu dem Hackathon hatten. Der ist mir in Erinnerung geblieben. Witzigerweise auch der mit Edith. Und das liegt, glaube ich, daran, weil
Female Empowerment.
Genau, und weil wir in dem Podcast über Themen gesprochen haben, über die ich mit ihr schon ganz oft gesprochen habe. Und es auf einmal so merkwürdig war, das nochmal in so einem geschlossenen Raum nur dieses eine Thema zu besprechen. Und viele Antworten kannte ich irgendwie auch schon, weil wir uns in ganz anderen Kontexten darüber unterhalten haben. Deshalb war das irgendwie auch ganz merkwürdig. Jörg Berner, die ist mir in Erinnerung geblieben, weil es so ein mega heißer Tag war und er seinen Hund dabei hatte und wir, genau, der hechelte und wir immer Angst hatten, dass man dieses Hecheln mithört.
Wir haben gesprochen über Stereotypen in den Medien, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, genau. Dann Klussmann auf jeden Fall, weil das war auch mit dem Quiz, das war definitiv ein Highlight.
Ist ja auch noch recht jung, die Folge, ne? Also, liebe Zuhörer, falls ihr nicht gehört habt, gerne nachhören, da haben wir mit Sebastian Klussmann von Gefragt gejagt ein Quiz gespielt und danach übers Quizzen als Instrument in der Kommunikation gesprochen.
Und dann noch vier weitere, weil ich da einfach so ungemein viel gelernt habe. Das ist einmal mit Nils Rauterberg von Audible. Mhm. Ich kannte die
da
immer.
Da haben wir dich zugeschaltet. Da war ich mit Nils.
Da habt ihr mich zugeschaltet, genau. Das war eine Besonderheit, das stimmt. Aber auch, weil ich mich vorher nie so mit Audible beschäftigt hatte. Und das fand ich super spannend, auf einmal so ganz viel über das Unternehmen zu erfahren. Dieses Thema, was ich vorhin schon hatte, wo ich meinte, dass man auf einmal ganz viel Neues lernt. Mhm. Das war bei ihm so, das war bei Andreas Arnsen so vom Wort- und Bildverlag, das war auch bei Lars Rosumek von Freud so und auch bei Daniel Herdrich. Das sind irgendwie so die vier, wo ich inhaltlich so super viel noch mitgenommen habe.
Interessant. Weil ich habe da nämlich genau andere Kriterien, merke ich gerade, als du. Und zwar geht's bei meinen, ich habe nämlich auch ein paar Folgen aufgeschrieben, die besonders im Kopf geblieben sind, gar nicht um die Inhalte, sondern einfach um die Stimmung im Podcast, wie Peter so lief. Und da habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, den Podcast mit Rob Vegas, weil Rob jemand ist, der einfach ein inspirierender Gesprächspartner ist. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass wir gleich auf so einer Gesprächsebene geklickt hatten und es einfach ein natürliches Gespräch war, das komplett ab davon war, was ich vorher gedacht hatte, was wir sprechen werden würden, und hat einfach Spaß gemacht. Ähnlich war es auch, das war auch eine sehr, sehr frühe Folge mit dem Bulo. Da warst du, glaube ich, auch einmal mehr im Urlaub, Janina. Da habe ich mit dem Bulo aufgenommen, auch über Remote, ich glaube über das Conferencing Zoom, also nicht das Aufnahmegerät Zoom, sondern die Software Zoom, verschiedene Dinge. Und ich saß im Homeoffice und er saß, glaube ich, in seinem Büro, und das war auch ein ganz lockeres Gespräch, das in eine ganz andere Richtung ging, als ich vorher gedacht hätte, einmal mehr. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich auch bei mir zu Hause saß und alleine im Raum war, war ich nochmal auf eine andere Art entspannter, als wenn ich hier im Büro sitze. Weil hier im Büro vergisst du ja nie, dass du gerade bei der Arbeit bist. Wenn du aber bei dir zu Hause im Schlafzimmer sitzt und du schnackst mit dem Bulo, dann fühlt es sich gar nicht so an, wie einen Podcast für die Arbeit aufzuzeichnen. Dann habe ich auch aufgeschrieben, wir hatten ja noch diese Reihe, die Sukula-Casts, die wir gemacht haben zum letzten Super Communication Land, wo wir Video und Ton rausgebracht haben und auch noch Text und was nicht alles. Und da habe ich einen Sukula-Cast aufgezeichnet mit Pia Frei von Opinory und dem OMR Media Podcast heißt das, glaube ich. Und da habe ich gemerkt, wie schön es ist, auch mit jemandem zu sprechen, der auch ein Podcaster ist. Weil die natürlich ganz...
Das ist auch ein Unterschied, das stimmt.
Ganz vieles auch kannte und auch schon, man bei ihr auch direkt merkte, dass sie diese On-Air-Gesprächsführung gefressen hat. Ne? Die kann das einfach total gut und darum war es super einfach, mit ihr ein Gespräch zu führen. Und ich musste mich gar nicht so fühlen, wie ich bin jetzt der Interviewer oder derjenige, der jetzt die Stimmung hier oben halten muss, sondern das ist einfach ausgeglichen. Genau, Sebastian Klussmann, hast du schon gesagt, was mir noch im Kopf geblieben ist, das war auch so eine sehr weihnachtliche Folge mit dem PRBA-Gewinner vom letzten Jahr, dem Zahnarzt Dr. Ulf Zuschlag, der mit seinem Bild Minimolar, hieß es glaube ich, gewonnen hatte. Und neben den ganzen tollen Preisen, die man dafür kriegt, war ein Preis auch, dass er hier als Gast in Treibstoff-Podcast kommt und über sein Projekt erzählen kann und so. Und das fand ich so schön, weil das als so eine Wohltätigkeits- Thematik war, er hat in der Kategorie NGO, glaube ich, gewonnen. Oder so. Auf jeden Fall ging es...
Ja, das war definitiv NGO, genau.
Genau. Es ging darum, wie sie an ganz armen Orten der Welt zahnärztliche Hilfeleistungen für Kinder anbieten, kostenfrei. Also wirklich ein Thema, wo es einem warm ums Herz ist, passt in die Jahreszeit. Und es war so schön als Abwechslung zum ganzen PR- und Marketing Profi-Fachtalk, den wir sonst machen, mit jemandem über ganz andere Themen zu sprechen, ja, der für sein Thema so brennt und auch so schön darüber erzählen kann. Wir hatten uns, als Ulf dann gegangen ist, gesagt, ja, eigentlich müssen wir nochmal was zusammen aufnehmen, einfach weil das so cool war, ja, das aufzunehmen. Deswegen ist mir das auf jeden Fall auch auf besondere Art im Kopf und im Herzen geblieben. Und dann letztlich, das ist auch wieder, weil das so eine Special-Folge war, hatte ich ein OMR-Recap gemacht. Mhm. Und da fand ich es einfach mal auch interessant, auszuprobieren, was kann man denn noch machen, außer man referiert über ein Thema, wenn wir beide uns quasi in ein Thema reinarbeiten, Janina, und dann uns das gegenseitig erklären und den Zuhörern erklären oder wir uns einen Gast einladen und der erklärt uns irgendwas und wir fragen den aus. Einfach selber irgendwie was zu reviewen sozusagen, ne? Also dieses OMR zu besuchen und für unsere Zuhörer einzuordnen, zu beschreiben, Stimmen auf dem Event einzufangen, die einzubinden und so ein kleines, also wirklich so ein bisschen Berichterstattung daraus zu machen. Denn das kann Podcasten halt auch sein.
Dann habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal ein Ziel, was ich für die Zukunft mitnehme. Und zwar, darüber unterhalten wir uns dann, wenn wir die Jubiläumsausgabe zur 100. Folge machen.
Ja.
Du hast jetzt nur Podcasts aufgezählt, wo ich nicht dabei war. Das nehme ich echt persönlich. Deshalb ist mein Ziel, dass du in der 100. Folge ein Highlight erwähnst, wo wir das zusammen gemacht haben.
Ich glaube, gerade...
Ich war anscheinend echt viel im Urlaub.
Das sieht's
Nein,
aus.
Ich war viel
Aber
unterwegs.
Weißt du, was ich gerade gesagt habe, ist, dass wenn du auch da bist, ist es für mich natürlich entspannter. Ich kann mich ein bisschen mehr zurücklehnen und ein bisschen auf dich verlassen. Aber wenn du nicht da bist, dann ist es für mich natürlich intensiver, weil ich mich halt anders ums Gespräch kümmern muss. Und deswegen bleiben mir diese Situation wahrscheinlich mehr im Kopf.
Witzigerweise ist es bei mir aber ja genauso, weil die letzten Podcasts, die letzten beiden, habe ich ohne dich aufgenommen. Und sonst habe ich nie einen ohne dich aufgenommen, weil ich mich gar nicht in diese ganze Technik reingefriemelt habe und jetzt wir ja upgraded haben und das jetzt viel einfacher ist. Und das ist schon komisch, wenn man wirklich das auch noch alles aufbauen muss und das alles selber machen muss. Das ist nochmal was anderes. Da habe ich mich auch stärker drauf vorbereitet irgendwie, weil ich dachte, okay, ich bin ja ein bisschen auf mich allein gestellt, beziehungsweise Martin war immer noch dabei, aber für ihn ist das Thema ja auch ganz neu gewesen. Da dachte ich mir, okay, dann gehe ich ein bisschen mehr in Vorleistung. Das ist schon ein Unterschied.
Aber wo du gerade das sagst, also die Folgen, die ich jetzt rausgelassen habe, weil ich mich jetzt eher auf die Spezialfolgen fokussiert, aber so gerade die Folgen, die wir nur unter uns aufgenommen haben oder auch mit Natascha oder so, wo wir über Employer Branding gesprochen haben, das sind so Folgen,
gut,
die mir vielleicht weniger abverlangen, aber die haben mir am meisten Spaß gemacht, weil wenn wir unter uns sind, ist es für mich einfach entspannter. Ich muss mich nicht so, ne? Also man spricht natürlich lockerer und darum sind das wahrscheinlich sogar meine Lieblingsfolgen rein vom Spaß der Aufnahme her. Und bevor wir gleich mit Natascha weitersprechen, im zweiten Teil rausfinden wollen, was unser Treibstoff eigentlich ist, haben wir noch ein kleines Grußwort von unserer Chefin Edith Stier-Thompson. Vorab.
Die 50. Folge Podcast News aktuell. Wie geil ist das denn? Und was ist mein Treibstoff? Definitiv unser sensationelles Team. Danke an Michael Klaffre, dass du das Thema so vorangetrieben hast.
Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Wir sind bei Teil 2 angekommen. Heute sprechen wir, oder jetzt sprechen wir darüber, was unser Treibstoff denn ist. Denn wir sind ja nicht ohne Grund der Treibstoff-Podcast. Und wir haben unsere Runde erweitert und zwar Natascha dazu geholt. Hey, Natascha.
Hi, ich freue mich wieder mal dabei zu sein.
Hello again.
Genau, nach der OMR-Folge und der Quiz-Folge, jetzt die dritte Folge, glaube ich, in der du mit dabei bist. Oder ach, die vierte.
Employer Branding.
Stimmt, habe ich eben noch erwähnt, als eine meiner Lieblingsfolgen. Habe ich gerade noch gesagt.
Ach, das konntest du das vergessen.
Ja, genau, Natascha. Egal. Also auch schon eine Wiederholungstäterin hier. Und genau. Leider ist Martin nicht dabei, den hätte ich auch noch gerne dazu geholt, da er jetzt auch bei uns in meinem Podcast mitspricht. Hätten wir auch gerne von ihm gewusst, was sein Treibstoff denn ist. Aber so bleiben wir halt unter uns. Ja, es ist eine etwas abstrakte und schwierige Frage, ne? Aber gibt es denn etwas, also wo ihr sagen würdet, das ist mein Treibstoff, das ist, was mich antreibt? Kann man sowas überhaupt sagen? Janina, willst du anfangen?
Ja, ich habe kurz darüber nachgedacht und ich habe mich entschieden, dass ich nicht länger darüber nachdenke und das nehme, was mir als erstes einfällt. Und mein Treibstoff, klingt ein bisschen komisch, sind aber Herausforderungen. Mhm. Ich glaube auch, dass ich eine andere Antwort gegeben hätte, wenn du mich vor 7 Jahren das gefragt hättest. Mhm. Aber in meinem täglichen Alltag in der Kommunikation ist es oft so, dass du dich morgens an den Schreibtisch setzt und dann auf einmal abends gemerkt hast, du hast 1000 andere Sachen gemacht, aber nicht das, was du eigentlich morgens um 8.30 Uhr anfangen wolltest. Und deshalb hat man so damit gelebt oder man hat gelernt, damit zu leben, dass sich sowieso dauernd alles ändert und dass man nonstop irgendwie dabei ist, so seinen Plan anzupassen. Aber genau das bringt mir witzigerweise Spaß. Und es gibt so Tage, da geht man abends mit einem Kopfschütteln irgendwie raus, nicht weil man frustriert oder deprimiert ist, aber weil man sich so denkt, was war denn das für ein stranger Tag irgendwie. Aber man geht mit so einer Zufriedenheit raus. Also die Tage, die am chaotischsten sind, wo man vielleicht zwischendurch auch mal irgendwie rumgrummelt und rumschimpft.
Die fühlen sich abends trotzdem am besten an. Ja, geht mir genauso. Mhm.
Und da denke ich mir immer, an solchen Abenden denke ich mir, okay, mein Job ist so krass abwechslungsreich. Ich habe nie Langeweile. Dauernd ist irgendwie was anderes oder man hat was Neues gelernt. Man hat sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist eine persönliche Geschichte. Aber ich könnte nicht so einen Job machen, wo ich jeden Tag das Gleiche mache. Und das habe ich nicht. Und deshalb ist sozusagen, man ist damit ja auch immer so ein bisschen mit einem Bein in der Ungewissheit, weil Dinge immer anders sind und man sich nicht vielleicht so vorbereiten kann, wie man das sonst machen würde. Aber deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass Herausforderungen mein Treibstoff sind, weil die treiben mich irgendwie an und die challengen mich zwar, aber sie challengen mich im Positiven.
Mhm. Aber hast du denn für dich irgendeine Methode gefunden, wie du das organisiert bekommst? Weil ich krieg's ja mit, du hast ja wirklich sehr viele Themen und Projekte. Hast du für dich irgendein Modell gefunden, des agilen Projektmanagements für dich selber? Also suchst du dir für jeden Tag dann konkrete To-Dos, die du machen willst? Oder machst du das, was in der Inbox gerade am wichtigsten scheint? Oder nach dem Wochenplan?
Ich priorisiere einfach andauernd neu. Und es gibt, glaube ich, Menschen, die kommen damit total durcheinander, weil die wollen Dinge abhaken. Und ich kann nicht Dinge machen und sofort abhaken. Manche, da brauche ich Freigaben oder die sind über einen längeren Zeitraum. Also ich versuche an ruhigen Tagen Dinge vorzubereiten, auch wenn die vielleicht erst in 3 Wochen sind. So Pressemitteilung kann man manchmal schon so zumindest anfangen oder absehen. Und das klingt jetzt auch so, als wäre bei mir jeden Tag alles chaotisch. Das ist gar nicht der Fall, weil wir jetzt auch nicht in einer Branche sind wie keine Ahnung, die Gesundheitsbranche, die Lebensmittelbranche, wo richtig Krisenthemen reinkommen. Das haben wir ja nicht, aber trotzdem verändern sich die Dinge immer, weil wir auch intern ein sehr agiles Unternehmen sind. Und deshalb gibt es immer neue Themen, die aufploppen, wo man sagt, okay, das wollen wir aber jetzt mal schnell noch einstreuen. Und daher kommt das einfach. Mhm. Und ich habe aufgehört, mich darüber zu ärgern oder mich aus dem Konzept bringen zu lassen, wenn ich das nicht in der Reihenfolge machen kann, wie ich mir das gerade überlegt habe. So, ich mache einfach. Dann sage ich mir, okay, alles klar, Top 3 kommt jetzt auf Platz Nummer 1, dann mache ich das zuerst, weitermachen. Ich denke nicht mehr darüber nach.
Aber die Übersicht behältst du dann über ein Trello-Board oder so? Ich meine, hast du dann so ein Tool, das dich dabei unterstützt?
Nee, ich habe einen Zettel.
Ein Zettel? Okay, das ist dann nämlich genau spannend, also wie man da vorgeht.
Ab und zu mache ich den Zettel, tippe ich ihn neu. Früher habe ich das handschriftlich gemacht, da habe ich dann aufgeregt, dass ich Dinge, die ich noch nicht abhaken konnte, wieder abschreiben muss. Mhm. Deshalb tippe ich das jetzt einfach in den Computer ein. Ich habe den aber trotzdem ausgedruckt bei mir liegen, weil ich am Laufe des Tages noch 6 Dinge da drauf schreibe und ich druck den auch nicht jedes Mal neu. Also manchmal habe ich so einen gekritzelten Zettel 3 Wochen lang da liegen und dann denke ich mir irgendwann an dem Tag, okay, jetzt muss ich mich einmal kurz 10 Minuten sortieren und dann schreibe ich ihn einmal neu. Und meine Inbox, meine Mailbox ist meine To-Do-Liste.
Ist bei mir auch so, ja.
Ich habe da nicht 500 E-Mails drin, sondern ich habe immer das, ich brauche die immer auf einen Blick. Alles Wichtige brauche ich auf einen Blick.
Die anderen hakst du ab und schön.
Und die anderen verschiebe ich oder lösche sie.
Ja.
Und ich hatte am Anfang, als wir hier noch das alte Mail-System hatten, war das Problem, dass in dem Moment, in dem du E-Mails gelöscht hast, wurden sie irgendwann aus dem gelöschten Postfach
gelöscht. Ja.
Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil das hat meine Struktur verändert, weil ich mir manchmal auch schon meine gelöschte E-Mail wieder rausgeholt habe. Und das konnte ich da nicht. Und jetzt bin ich sehr froh, dass wir seit über einem Jahr ein anderes Mail-Programm haben und ich da notfalls noch mal eine Mail wieder rausholen kann, wenn ich was nachgucken will.
Ja.
Ja, ich versuche da mal noch so den, entschuldige, sag du mal zuerst.
Das ist total interessant. Ich wusste gar nicht, dass wir so ähnlich arbeiten.
Du hast ja auch mal 1000 Projekte im Kopf behalten und Blick behalten musst.
Ich mache es genau wie Janina tatsächlich. Ich schweifen gerade fast ein bisschen ab eigentlich, aber ich,
aber das führt ja dazu.
Ich arbeite auch tatsächlich mit meiner Inbox und mit Trello beziehungsweise einem Zettel, wo ich mir Sachen notiere. Und auch bei mir verändert sich die Priorität ständig. Also manchmal bin ich dann, muss ich mich auch einmal wieder sammeln und neu priorisieren. Und das ist auch ein total fester Teil meiner Arbeit. Das ist mir auch jetzt gerade die letzten Tage wieder aufgefallen, weil ich gerade jemanden habe, der mal bei uns in die Abteilung schnuppert. Und der war auch ganz fasziniert, in wie vielen Themen man drinsteckt und wie man sich da einfach so über die Inbox organisiert, weil das für mich aber total normal ist. Und total viele Leute sammeln ja einfach in ihrem Postfach alle Mails, aber für mich sind auch offene Mails irgendwie eine Art To-Do's oder Reminder oder wichtige Themen. Und ich finde das ganz spannend, dass du das genauso handhabst wie ich.
Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, es ist schon eine Herausforderung, wenn sich die Anzahl der Kanäle auf einmal vergrößert.
Mhm.
Es gibt Kollegen, die mich anslacken und mir da auch Fragen stellen.
Ja.
Und manchmal, wenn andere Kollegen unterwegs sind, kriege ich auch noch was per WhatsApp.
Mhm.
Und da denke ich mir schon manchmal, oioioi, jetzt noch den Überblick zu verlieren, weil man sich eigentlich über die Inbox, über die E-Mails noch klassisch organisiert. Da muss man sich manchmal schon ein bisschen hinterfragen und gucken, okay, wie organisiere ich das denn jetzt?
Was schon blöd, man teilweise nicht weiß, wo die Info jetzt zu suchen ist,
ne? Ja, das stimmt,
wenn es so viele Systeme gibt, dann muss man vielleicht mal gucken, ob man das irgendwann verschlankt für sich selber oder so. Aber andererseits, wenn der Kollege Slack immer nutzt und du brauchst was von dem, dann ist es schwierig, das auch nicht zu haben.
Aber eigentlich waren wir bei dem Thema Treibstoff. Was ist dein Treibstoff?
Mein Treibstoff ist ziemlich ähnlich, nur ich hätte ihn, oder ich nenne ihn bei mir eher neue Projekte beziehungsweise Projektarbeit, weil das ist ähnlich wie bei dir die Herausforderung. Ich bekomme häufig Projekte, wo ich vielleicht am Anfang gar nicht so richtig weiß, wie ich beginnen soll oder wie ich das Projekt strukturieren soll oder bei wem ich da auch anfangen soll, weil das häufig auch Analysesachen sind. Und da muss ich mich da selber erstmal reinarbeiten oder weiß, also da ist so meine Herausforderung, wie gehe ich das überhaupt an? Und deswegen ist das ähnlich, weil das sind dann Sachen, wo man am Anfang vielleicht erstmal kurz ein bisschen ratlos ist, aber wenn man die dann erfolgreich gemeistert hat oder weiß, wie man die angehen muss, dann ist das halt ein total tolles Gefühl und irgendwie ist man dann auch umso zufriedener und hat wieder was Neues gemeistert, was man vorher vielleicht nicht kannte.
Also Wachsen an Herausforderungen ist ein bisschen Befriedigung daran. Ja. Hatten wir auch Fünkort schon besprochen, wie schön es ist, eine gute Arbeit geleistet zu haben.
Ja. Und wenn andere Leute das dann vielleicht sogar auch noch so sehen oder man die mit dem Projekt total unterstützen kann oder man Kunden gegenüber erfolgreich war, bei mir sind es ja echt auch viele unterschiedliche Sachen, dann macht einen das umso zufriedener und motiviert einen fürs nächste Mal irgendwie noch ein Stück weit mehr. Und ich finde, das ist nämlich so ein Umschwung, was ist eigentlich noch mein Treibstoff? Eine große Zufriedenheit auf der Arbeit. Also das, ich finde, das kann auch ein guter Treibstoff sein und das ist bei mir auch so. Und ich glaube, das ist so ein Wechselspiel irgendwie zwischen den beiden, also zwischen diesen Faktoren. Also da könnte man sicherlich noch andere Sachen einreihen, aber ich glaube, das sind so zwei große Punkte, das Thema Projekte und eine große Zufriedenheit bei mir. Das treibt mich jeden Tag irgendwie aufs Neue an und auch, dass Leute mir dann diese Projekte auch zutrauen. Also
Michi, wie ist es bei dir?
bevor ich drauf komme, finde ich das ganz spannend bei euch, dass das bei mir teilweise ähnlich, also ich hatte auch das Gefühl, etwas Gutes hinbekommen zu haben, als einen meiner Treibstoffe aufgeschrieben gehabt. Aber ich finde, wenn das so der Treibstoff von einem ist, ist es ja eigentlich sehr gut, weil man dann ja sich in alle möglichen Richtungen weiterentwickeln kann, ne? Also man wächst dann mit jeder Aufgabe, mit jedem neuen Projekt und kann dadurch wieder auf ganz neue Sachen kommen. Das ist ja was anderes, als wenn man sagen würde, mein Treibstoff ist, der beste Geiger der Welt zu werden. Dann hast du nichts anderes zu tun, als zu geigen den ganzen Tag. Aber so ist euch zumindest gegeben, immer wieder in neue Sachen reinzuschnuppern. Was ich auch teilweise habe, aber ich würde es bei mir anders nennen, ein bisschen anders einordnen, und zwar ist, glaube ich, einer meiner wesentlichen Treibstoffe Neugier. Mhm. Ich bin sehr neugierig und ich habe riesen Spaß daran, neue Sachen auszuprobieren, mich in neue Themen und Tools und Kommunikationsmittel reinzufuchsen und das dann so lange zu machen, bis ich das irgendwie kann. Also bis ich merke, ich kann das ganz gut und es funktioniert, oder ich merke halt, das ist überhaupt nichts für mich, und dann ist es aber auch schnell wieder weg. So zum Beispiel kam dabei raus, dass wir jetzt einen Podcast machen, weil die Neugier, dass man ausprobieren da war, oder diese Videospiele zu machen, die wir gemacht haben, die Neugier da war, oder Text auch, also Textproduktion, die eine Firma wie News aktuell macht, mal anders zu denken, anderes Wording zu suchen, zu gucken, wo kann man da hingehen so und wo sind da die Grenzen, hat mich neugierig gemacht und total Spaß gemacht, dort Neuland auch mal zu betreten. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein großer Treibstoff. Muss man nur darauf achten, denn jeder Treibstoff hat natürlich auch so ein bisschen seinen Preis, dass man sich nicht zu schnell langweilt auch von Dingen. Ne? Ich weiß zum Beispiel, vor einigen Jahren hat mich das Thema Webvideo mehr interessiert als Texten zum Beispiel. Und dann habe ich versucht zu forcieren, so viele Videos wie möglich zu machen. So. Und die Zeit ändert sich aber und dann haben wir auch festgestellt, okay, Webvideos funktionieren für uns auf Facebook ganz gut, aber auf YouTube zum Beispiel, dafür extra Content zu produzieren, lohnt sich vielleicht nicht so sehr. Und dann eben, genau, doch lieber wieder auf neue Mediengattungen sich fokussieren und dort nicht zu verrennen. Das ist dann manchmal die Herausforderung, wenn man in zu vielen Themen drin ist. So. Mhm. Aber diese Neugier, die habe ich, glaube ich, in mir, und egal welcher Trend neu aufkommt, welches Thema neu aufkommt, werde ich mich immer dort gut einarbeiten können, weil mir dieser Prozess des Einarbeitens halt Spaß macht. Und deswegen habe ich eben auch gefragt, wie ihr eure sehr projektlastigen, sehr diversen Aufgabenfelder managt, weil das zum Beispiel etwas ist, was ich bestimmt noch besser lernen kann. Und jetzt probiere ich gerade ein neues System für mich aus. Shoutout an Paul Ripke, das habe ich irgendwie in seiner Instagram-TV-Story gesehen, dass er meint, er macht jetzt so 30-Minuten-Einheiten am Tag von verschiedenen Dingen. Ganz so krass mache ich es nicht, aber er hat eine 30-Minuten-Einheit, wo er sich nur mit seinen To-Dos beschäftigt. Mhm. Er benutzt dafür die App Todoist. Es gibt auch Wunderlist, es gibt auch To-Do von Microsoft und von Google und sowas, aber er hat mal diese da gehabt. Und dann habe ich das auch ausprobiert und dachte, okay, mal alles, was ich zu tun habe, runterbrechen in Einzel-To-Dos und die wiederum einzelnen Projekten zuordnen. Im Grunde auch nichts anderes als Trello, nimmt eine andere Oberfläche, wo das einfach anders funktioniert. Und jetzt probiere ich so darüber meine Sachen zu managen. Weil ich
aber privat auch so, oder nur beruflich?
Erstmal beruflich. Ich hatte auch schon überlegt, mir einen zweiten Account zu machen für private Sachen. Mhm. Ich fokussiere mich erstmal aufs Berufliche, weil im Privatleben kann ich auch mal studern. So. das ist im nächsten Marketing-Meeting dann was anderes, wenn dann gefragt wird, Michi, was hast du denn aus dem und jenem To-Do gemacht? Haha.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass du auch anders arbeitest als wir von den Inhalten, weil Natascha, du, wenn du zum Beispiel Projektarbeit hast oder auch viele kleine Dinge, die so reinkommen, es ist ja nicht immer sichtbar. Manchmal hast du, keine Ahnung, eine Stunde am Tag telefoniert und es ist nicht sichtbar.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, Michis Titel ist ja auch Content Producer. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, du hast mehr Sichtbares am Absolut. Ende des Tages, weil du hast einen Comic gezeichnet, du hast ein Pixie-Buch gemacht, du hast ein Intro-Video, du hast einen Podcast aufgenommen.
Das stimmt.
Ja, das stimmt. Das ist halt, genau, ich arbeite ja in der Kreation, kann man sagen. Also mein Job ist ja, Dinge zu erschaffen, damit man die sieht, weil wir die dann benutzen, um für uns zu werben. Das stimmt, das ist natürlich ein ganz anderer Arbeitsprozess. Aber ja, trotzdem kann man sich in diesem sicherlich auch irgendwie eine Struktur geben, dass man die Projekte irgendwie so aufteilt, dass man sie gut machen kann. Und das probiere ich jetzt gerade neu aus mit Todoist. Aber auch nur, weil meine Neugier eben meine antreibende Kraft ist, immer wieder was Neues auszuprobieren.
Aber ist euch aufgefallen, dass alle unsere Treibstoffe sozusagen auch mit viel Freiheit verbunden sind irgendwo?
Mhm.
Also
definitiv.
gerade so, wenn man Sachen ausprobiert und vielleicht noch gar nicht weiß, okay, ist das was für unser Unternehmen oder können wir das Format auch auf uns anwenden oder können wir, passt das Thema zu uns, kann man da was machen, also
oder wie kann man es drehen, dass es zu uns passt.
Dass es zu uns passt, genau, das hat auch viel mit freiem Arbeiten zu tun, glaube ich, ne, dass man sich da so ein bisschen ausleben kann in der Arbeit, was ja auch zur Zufriedenheit beiträgt, ne? was einen auch antreibt.
Absolut typabhängig. Ja. Und da sind wir vielleicht zufälligerweise auch drei Typen, oder was ist zufälligerweise, sonst würden wir hier nicht sitzen in dieser Runde, die das eben sehr schätzen. Aber genauso gibt es Leute, die eher schätzen, dass der Job halt immer planbar ist.
Ja,
ne?
Das sehr
ist
viel Beständigkeit.
Beständigkeit und dafür ganz viel irgendwie Freiheit im Privatleben dann ausleben. Oder
aber
so.
Genau, bei den Menschen ist es dann auch so, dass die viel ihrer Zufriedenheit einfach aus Dingen ziehen, die außerhalb von ihrem Job stattfinden. Mhm. Genau deshalb. Aber klar, unsere Unternehmenskultur ist so offen, dass wir einfach super viel ausprobieren können und uns liegt das total.
Und ich bin da manchmal ein bisschen neidisch drauf, weil was ich bei mir noch als Treibstoff festgestellt habe, was vielleicht der größte ist, Spaß.
Ja.
Spaß an
ja.
der Sache.
Habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist auch ein Treibstoff auf jeden Fall.
Ja, ich könnte, glaube ich, nicht dauerhaft in einem Job arbeiten, der mir nicht Spaß macht, wo ich nicht meine Persönlichkeitsaspekte auf eine Art einbringen kann, ne, dass es sich so ein Stückweise nicht wie Arbeit anfühlt, sondern dass ich denke, okay, ich buckel hier nur einen ab, das könnte ich nicht. Also meine Treibende auf jeden Fall, es muss mir Spaß machen. Also natürlich gibt es auch Tage oder Arbeiten, wo man mal was machen muss, das keinen Spaß macht, aber wenn man weiß, wofür man es macht und die Relation stimmt, ist es halt kein Problem.
Im Grundgedanken muss es Spaß machen.
Ja. Ich habe noch einen letzten Treibstoff, aber der ist nicht ganz so wichtig, den wollte ich aber trotzdem, weil er doch existiert, mal aufschreiben, und zwar eine gewisse Sicherheit im Leben zu haben. Also für mich ist es ein Motivator, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, weil ich weiß, das sichert mein Leben auf dem Niveau, wie ich es gerne hätte, dass ich es mir leisten kann. Also nicht, dass ich jetzt mega reich wäre oder so, aber dass ich zumindest weiß, okay, meine Fixkosten sind gedeckt, ich kann in den Urlaub fahren und ich kann mir einmal im Jahr ein neues Gadget kaufen oder so. Und diese Sicherheit zu haben, ohne irgendwie in Rechenschaft schuldig zu sein, ohne auf Geld von sonst wo angewiesen zu sein, ist für mich auf so einer Metaebene vielleicht ein riesen Treibstoff.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, fast so ein Grundbedürfnis vom Menschen. Ne? Sicherheit ist ja ein Grundbedürfnis irgendwo. Und deswegen rückt das vielleicht jetzt erstmal weiter nach unten auf der Skala, wenn du es irgendwie einordnen müsstest, von größtem zum niedrigsten Faktor oder so. Aber spielt mit Sicherheit eine Rolle. Also andere Leute gehen vielleicht auch nur zur Arbeit, um einfach Geld zu verdienen und das ist der größte Treibstoff dahinter, so, ne? um die anderen Faktoren reihen sich dann erstmal woanders ein, aber ich glaube, das ist auch ganz natürlich, dass das vielleicht auch ein Treibstoff ist, Sicherheit zu haben und
Aber Sicherheit ermöglicht ja auch wieder Unabhängigkeit und das hatten wir ja auch gerade schon, dass irgendwie dies frei arbeiten, unabhängig sein, das gehört ja auch irgendwie wieder zusammen.
Absolut, das ist für uns so, aber es ist auch für unsere Zuhörer so. Man weiß es nicht, aber ich würde es gerne rausfinden. Darum haben wir für unsere Zuhörer ein kleines Goodie vorbereitet. Und zwar möchten wir euch dazu aufrufen, schreibt uns eure Treibstoffe. Am besten auf Twitter unter dem Hashtag DeinTreibstoff. Schreibt in 280 Zeichen, was euer Treibstoff im Job ist. Und unter den Einsendungen verlosen wir ein richtig geiles Merch-Paket mit tollen News-Aktuell-Produkten. Und wir haben richtig geile Produkte.
Cool. Die sind richtig cool. Da wurden wir schon mehrfach drauf angesprochen.
Wo man die kaufen
kann. Wenn ich jetzt vermuten darf, was drin ist, dann könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen.
Genau, also schreibt uns @NewsAktuell unter dem Hashtag Dein Treibstoff, was dich antreibt. Und dann gibt es einen tollen Preis. So, und dann sind wir mit diesem Teil fertig. Vielen Dank, Natascha, dass du da warst. Und liebe Zuhörer, wir gehen kurz in die Werbung und hören uns gleich wieder.
Habt ihr Angst, dass KIs bald eure Jobs übernehmen? Dann kommt ins Super Communication Land von News Aktuell. Wir wappnen euch mit Workshops, Panels und Keynotes für die Zukunft. Meldet euch an auf supercommunication.land und seid dabei. Am 26. März in Berlin-Kreuzberg. Super Communication Land. Beat the Machine.
So, und da sind wir wieder, liebe Zuhörer, willkommen zurück. Wir sind auch schon fast fertig für heute mit unserer Jubiläumsfolge. Ist auch wieder lang geworden, glaube ich, oder?
Ja.
Das ist auch so eine Frage, ne? Also wie lang soll so ein Podcast eigentlich sein? Da gibt es ja verschiedenste Ideen zu, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten,
aber ich finde, man verliert total das Zeitgefühl manchmal.
Total. Aber da hast du die Frage, also ich finde schon, dass man sich irgendwie auf eine gewisse Grundlänge einigen sollte und versuchen sollte, die aufrechtzuhalten. Und wenn es zu lange wird, kann man auch einen zweiten Teil daraus machen. Aber genau, da komme ich zum dritten Teil, worüber ich mit dir sprechen wollte. Wie kann es eigentlich weitergehen? Wir haben jetzt 50 Folgen Treibstoff-Podcast, aber wie klingt denn Folge 100? Was können wir vielleicht Neues machen? Was können wir anders machen? Was haben wir noch nicht gemacht? Was hat noch niemals jemand gemacht? Hast du da irgendwie so Ideen oder Sachen im Kopf, wo du denkst, das könnte man vielleicht mal ausprobieren?
Ach, ich finde, wir könnten mal irgendwie auf so eine kleine Roadshow gehen. Podcast von unterwegs. Das würde ich ganz witzig finden.
Ja.
Dann weiß ich, dass du eigentlich schon eine Idee hast, aber die werde ich hier noch nicht teasern. Und es war auch deine Idee. Ich habe da noch länger drüber nachgedacht.
Okay.
Ich
teaser doch mal, ist doch scheißegal.
Das Stichwort Kaffee.
Ah, ja, ja.
Fallen.
Ach, das können wir auch spoilern. Aber gut, machen wir nicht.
Und das, was ich unbedingt gerne mal machen möchte, ist eine Aufnahme in einem professionellen Tonstudio. Mhm. Ich möchte mal wissen, einmal es selber gemacht haben, wie es da so Unterschiede gibt, und ich möchte einmal diesen Klangvergleich hören, weil ich nicht weiß, ob ich es besser finde.
Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man reinspricht, und wir haben jetzt ja so Mikros, wo es halbwegs gut klingt, die auch so, kann ich ja auch spoilern, Branchenstandards sind so, also Standard, die sind so der Geheimtipp für Preis-Leistungs-Headsets, aber wahrscheinlich sind die nicht so gut wie irgendwelche Studio-Kopfhörer und Mikrofone und so, und vielleicht können wir uns dann mal irgendwo einladen bei Spotify oder sowas, die ja auch eigene Podcasts aufnehmen, mal zu gucken, wie da aufgenommen wird.
Oder hier OMR, die haben doch auch ein eigenes Studio.
Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Kapuff, das mit so ein bisschen
Eierkarton
ausgelegt ist.
Genau, aber das sieht gar nicht schlecht aus. Ja. Melzer postet davon ab und zu mal was, weil die nimmt da ja immer seinen Podcast auf.
Ja, genau, und der Westermeier auch und Katjana Gerz auch. Und was, ich weiß gar nicht, ob das nochmal, zumindest der Westermeier hat im OMR-Podcast eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die Podcast auch als Video rausgebracht auf dem YouTube-Channel.
Ah, okay.
Und das ist auch sowas, was man aber belegen könnte, also weil es ja technisch nicht so schwer heutzutage, einen Videocast draus zu machen. Das einzige Problem, was ich dabei sehe, ist, dass man vielleicht ein bisschen weniger entspannt ist gleich wieder, weil man wieder vor der Kamera sitzt. Mhm. Und wenn man doch was schneiden muss, das im Video halt doof aussieht. Mhm.
Aber vielleicht sollten wir es mal ausprobieren.
Vielleicht probieren wir es mal wieder aus und gucken mal, wie das sich heutzutage mit unseren neuen Erfahrungen und Equipments so anfühlt, das so zu machen.
Hast du noch irgendwas, was du in Zukunft gerne mal machen würdest?
Also ich habe auf jeden Fall eine richtig dumme Idee, die kann ich auf jeden Fall gerne sagen. Und zwar, wie wäre es denn, wenn wir einen Erzähler hätten?
Wie meinst du das?
So wie bei 3 Fragezeichen oder so. Es gibt ja so einmal die Sequenzen, was Peter und so, wie auch immer die alle heißen, alle so machen.
Ja.
Und dann gibt es immer einen Erzähler, der das so verknüpft und sagt, und dann gingen Justus, Jonas, Peter und Bob da und dahin und erlebten das und das. Und genau sowas könnten wir auch haben. Irgendein Erzähler sagt, ja, und dann gingen Janina und Michi und Martin zum OMR und sprachen mit Pia Frei. Und so klang das. Oder dann sind wir in der Situation drin. Also dass man quasi vermischt Fiktion und Interview sozusagen. Das wäre eine, ich glaube, das gibt es noch nicht. Und das
wir
war
können
eine
das
Idee,
ja mal ausprobieren.
Vielleicht machen wir das mal. So.
Wir können das mal in der Weihnachtszeit machen.
Ah, oh, stimmt, dann machen wir so eine Weihnachtsmärchenfolge.
Komm, das machen wir, das ist schon mal entschlossen.
Ja, da müssen wir uns einen richtig guten Sprecher suchen, der so eine schöne Erzählstimme hat.
Oder Sprecherin,
aber
so eine richtig dunkle Stimme.
Da müssen wir mal gucken, wenn wir das auftreiben können. Genau, das war so eine richtig gute Idee, die ich hatte. Und dann, also ich würde ja immer gern noch mehr so Zuhörer einbinden. Und man muss das ja nicht zu viel machen, weil ich das, wenn ich selber Podcasts höre, auch manchmal ein bisschen schwierig finde, wenn die dann zu viel auf irgendwelche Sachen eingehen. Aber dass da ein bisschen was zurückkommt, sagen wir mal sowas wie die Frage der Woche, die wir irgendwo aus Twitter oder sonst wo einsammeln und die dann aus unserer Sicht beantworten. Das kann dann irgendwas sein, wenn die wissen, was für ein Gast kommt zum Beispiel oder wenn die wissen, was für ein Thema sein wird und was Fachliches dazu wissen wollen oder unsere Meinung zu irgendwas wissen wollen, dass man quasi da ein bisschen die Kommunikation in beide Richtungen aufmacht, dass es dann auch Interaktion gibt mit irgendwelchen Zuhörern, weil wir haben ja Zuhörer, die auch immer wieder zuhören und so. Da kriegen wir auch manchmal ganz liebe Nachrichten. Ja, dass man das noch ein bisschen mehr einbindet, die Frage der Woche zum Beispiel. Müssen ja nicht 10 Fragen sein, oder die Frage der Ausgabe oder was auch immer, das wäre nochmal so eine Idee. Aber ansonsten sind das eigentlich nur so Feintuning-Sachen, weil im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, grooven wir uns eigentlich ganz gut ein. Was ich auch noch gerne vielleicht auch von Zuhörern wissen wollen würde, ist, was kommt denn eigentlich besser an? So Folgen, wo wir einen Gast haben und quasi in die Rolle der Interviewer schlüpfen, der investigativen Reporter, oder Folgen wie jetzt, wo wir quasi aus unseren Kosmosen erzählen. Bei mir macht beides auf verschiedene Art und Weise Spaß und ich frage mich, ob beides gleich funktioniert. Also von den Listens her funktioniert es ungefähr gleich, kann ich sagen. Aber ja, also gibt es da irgendwie Meinungen zu oder so.
Aber da ist auch die Frage, wählt ein Hörer den Podcast nach dem Thema aus oder nach dem Gast oder einfach nur, weil er uns kennt und denkt so, das ist immer ganz nett und deshalb höre ich da mal wieder rein.
Wahrscheinlich aus jedem dieser Gründe.
Wahrscheinlich.
Ist das ein anderer Zuhörer, der dann einen hat, ne? Also ich höre auch manchmal, wenn ich Podcasts höre, nur mal eine Folge, wenn der Gast mich interessiert. Mhm. Manchmal höre ich eine Folge von irgendeinem random Podcast, weil mich der Titel genau anspricht. Aber die meisten Podcasts, die ich höre, die ich regelmäßig höre, höre ich, weil ich die Hosts mag und die Stimmung im Podcast gerne mag.
Man kann auch bei Twitter auch Umfragen machen. Wir könnten mal so eine kleine Umfrage machen. Weshalb hört ihr Podcasts? Mhm. Wonach wählt ihr die aus? Also nach dem Gast, nach dem Thema oder weil ihr dem Podcast-Host dann eh folgt und weil ihr die cool findet.
Machen wir eine eigene kleine Studie daraus. Ja. Das machen wir und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und dann gucken wir mal, was wir anpassen können.
Und nicht vergessen, bei dem Hashtag dein Treibstoff mitzumachen.
Schön war's, auf die nächsten 50. Bis dann, liebe Zuhörer, bis in 2 Wochen.
Bye, bye.
Euer Treibstoff-Podcast.